mein Publikationsverbot und wie ich es überwinden möchte. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Das ist eine Audioanalyse. Ich warne gleich vorweg pro domo in eigener Sache. Ich spreche über die letzten Jahre meines journalistischen Schaffens, die Auswirkungen der Totalzensur, darüber, was das mit einem macht, wie man damit umgehen kann und soll und was ein aktueller Plan, ein aktuelles Experiment zur Überwindung dieses Publikationsverbotes darstellt. Zuallererst einmal möchte ich in dieser Audioanalyse den Begriff Publikationsverbot erläutern. Denn ich finde, dass ich damit einen guten deskriptiven Begriff für das Phänomen des Deplatformings gefunden habe. Ein Begriff, der nicht nur, weil er ein Anglizismus ist, mir sehr unangenehm ist. Er beschreibt nicht wirklich, nicht ausreichend, worum es geht. Worum geht es? Es geht um die Tatsache, dass in unterschiedlichen Intensitätsgraden bestimmte Menschen, bestimmte Personen ausgeschlossen werden von den relevanten Diskursen, von den relevanten Debattenplattformen. Und diese relevanten Diskurse, relevanten Debattenplattformen ändern sich natürlich. Sie ändern sich vor allem mit der Kommunikationstechnologie. Mit der Erfindung des Buchdrucks war es zum ersten Mal möglich, auch wenn man nicht über umfassende ideologische Staatsapparate verfügte, über das Drucken von Flugschriften und von Büchern massiven ideologischen Einfluss zu nehmen. Viele sagen, dass Reformation, Französische Revolution nicht möglich gewesen wäre ohne den Buchdruck und dieser technischen Möglichkeit der maximalen Verbreitung von Ideen. Das führte rasch zu Kontrollmaßnahmen und Publikationsverbote und Zensur, die hielten bald Einzug und die von Liberalen geforderte Pressefreiheit wurde von Liberalen ebenso rasch abgeschafft gegenüber anderen Ideologien, sobald sie an der Macht waren. Ein Publikationsverbot ist nun eine Vorstufe zum Zunge herausschneiden und zum Einsperren, aber nichtsdestoweniger eine brutale. Stellen wir uns eine Zeit, einen Staat, eine Gesellschaft vor, in der vor allem öffentliche Lesungen und Auftritte, Flugschriften, Zeitungen, Bücher, Artikel in Magazinen die entscheidende Möglichkeit sind, um deiner Stimme Gewicht zu verleihen. Deine Stimme, deine Ideen, deine Meinungen, deine Kommentare, die kannst du natürlich im Standisch am Wirtshaus äußern, aber erst wenn du eine öffentliche Veranstaltung organisierst, die Aufmerksamkeit erregt, erst wenn du deine Ideen in konzentrierter Form in einen Text zusammenfasst, der dann hundert- und tausendfach reproduziert wird, erst dann erlangen sie ein echtes Gewicht und eine echte Breite. Das tun alle verschiedene politische Parteien, andere Kommentatoren und du möchtest es auch tun. Nun aber sagt der Staat, nein, du und nur du bekommst ein Publikationsverbot. Sprich, du kannst weiter vor dich hinleben, du kannst Felder bestellen, du kannst Schuhe reparieren, du kannst deiner Arbeit nachgehen, aber du bist ausgeschlossen vom entscheidenden relevanten Diskurs. Nein, du kannst dich frei bewegen, du hast immer noch Meinungsfreiheit, du kannst mit deinen Freunden und Bekannten reden, du kannst in privaten Soirees und Veranstaltungen, bei Hochzeiten, bei Festen, bei Grillabenden gerne deine politische Meinung verbreiten, überhaupt kein Problem, aber nichts darf mehr unter deinem Namen publiziert werden. Keine Flugschrift, kein Artikel in einer Zeitung, du darfst keine öffentlichen Vorträge und keine Reden halten. In der Öffentlichkeit, Publikation, Public Publicity, darfst du nicht mehr deine Meinung äußern, sie darf keine Breite mehr gewinnen. Damit ist dir metaphorisch sind die Zunge herausgeschnitten worden. Du kannst versuchen, insgeheim das Verbot zu umgehen, dir ein Pseudonym zuzulegen, über das Flugschriften zu verbreiten. Aber sehr rasch wird der Staat dahinter kommen und auch hier diese Publikationen einstampfen, verbrennen, vernichten und dich für die Umgehung des Publikationsverbots bestrafen. Mit der nächsten großen Kommunikationsrevolution im Internet, im digitalen Raum, hat sich die entscheidende Plattform, der entscheidende Bereich vom bedruckten Papier zur digitalen Veröffentlichung und zu den Plattformen, auf denen man veröffentlicht kann, verschoben. Das sind selbstverständlich die großen Plattformen, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Google als Suchmaschine, ich brauche sie nicht aufzählen, ihr kennt sie. Und wenn man nun von diesen Plattformen ausgeschlossen, sprich deplatformt wurde, entplattformt wurde, kommt das in der Wirkung einem Publikationsverbot in der Neuzeit gleich. Denn, ja natürlich kann ich meine Ideen auf Flugblätter drucken und wenn ich genügend Motivierte finde, kann ich ein paar hundert von denen verbreiten. Ja, ich kann eine Veranstaltung organisieren in einem Wirtshaus und dort einen Vortrag halten. Ich kann eine Kiste umdrehen und mich auf die Kiste draufstellen und dort eine Rede halten, eine Ansprache halten. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Kommunikationsfreiheit. Aber dort, wo wirklich alle erreicht werden und dort, wo zeitgleich, während Leute wie ich, aber ich nehme jetzt meinen Fall symbolisch, verbannt sind von diesen Plattformen, wer zeitgleich Linke, Rechte, Tierschützer, Patrioten, Kommunisten millionenfach ihre Meinung verbreiten können, einen Diskurs prägen, ihre Ideen aneinander messen können, sind unsereins ausgeschlossen davon, können unsere Kommentare, können unsere Ideen nicht mehr verbreiten. Nur mehr über gefälschte Konten, über Fake-Konten, Fake-Accounts, Vorsichtsmaßnahmen, die, wenn sie auffliegen, sofort gelöscht werden, sprich, auch keine relevante Größe erreichen können. Der Luxus, den nicht nur Linke, sondern auch zigtausende Patrioten haben weltweit, mit eigenen Namen, eigenem Gesicht, dauerhaft, einer eigenen Adresse, einer digitalen Visitenkarte, öffentlich auftreten zu können, am Diskurs teilnehmen zu können, mit dem politischen Gegner diskutieren zu können, sich der Debatte stellen zu können, zur Debatte einladen zu können, auf YouTube, auf Instagram und Twitter. Dieser Luxus ist meinesgleichen verwehrt. Wir haben ein digitales Publikationsverbot auferlegt bekommen, was insbesondere durch die Tatsache, dass andere Patrioten, andere Rechte diesen Luxus genießen, umso frustrierender wird. Denn genauso kann der Staat auch in verschiedenen anderen Phasen bestimmte Stimmen ganz gezielt außer Debatte ausschalten. Sprich, dann nehmen wir irgendeine Monarchie, wir haben jetzt da eine kritische Opposition, liberal, nationalistisch, wie auch immer, vielleicht sogar noch reaktionärer, wenn es eine liberale Monarchie ist. Und Sie sehen, gut, wir haben jetzt in dieser Opposition diese Zeitung, diese Persönlichkeit, diesen Organisator, diesen Parteiführer. Wer stört uns am meisten? Welche Gruppe? Die drei sehen wir als problematisch, am problematischsten. Dann haben wir ein paar andere, die vertreten vielleicht Meinungen und Linien, die uns genehmer sind, vielleicht weil sie nicht so radikal sind oder vielleicht weil sie sogar noch radikaler sind und damit die Opposition im schlechten Licht erscheinen lassen. Und jetzt ganz selektiv geben wir diesen drei Personen ein Publikationsverbot. Die anderen dürfen weiter publizieren, vielleicht hin und wieder mit Zensur belegt. Was bedeutet das? Natürlich kommt es nicht dazu, das wäre eine Möglichkeit, dass alle solidarisch sagen, okay, wenn einzelne von uns Publikationsverbote bekommen, dann schließen wir uns zusammen, boykottieren insgesamt die Mainstream-Medien, den Staat und machen unser eigenes Ding. Denn, und da spricht auch einiges dafür, wenn diese Leute sagen, nun, wenn wir alle aufhören zu publizieren, wenn wir jetzt alle in einen Streik treten, dann überlassen wir den Gegner, den politischen Gegner, die Deutungshoheit, dann erreichen wir niemanden mehr. Auch das Argument ist vollkommen richtig. Nur weil Einzelne, jetzt Miro, Vulgäre Analyse, ich, wobei die ersten beiden wieder zurück durften, ein Publikationsverbot haben auf YouTube. Nur deswegen zu sagen, alle Patrioten sollten jetzt YouTube boykottieren, wäre absurd, denn dann gäbe es keine patriotischen Meinungen mehr auf YouTube. Aber natürlich kommt hier auch ein gewisser Wettbewerb, der natürlich auch in jedem Lager, egal ob links, christlich, orthodox, islamisch, konservativ besteht, zutage, wonach Leute dann in einem Publikationsverbot gegen meistens auch sehr reichweitenstarke Akteure auch eine Chance sehen, deren Zuhörer, deren Publikum abzugreifen. Und wenn es auch leichte ideologische Differenzen gibt, die gibt es auch immer, ich will jetzt keine Einzelheiten nennen, mir fällt jetzt auch in meinem Fall nichts ein, ich spreche nur über Prinzipien, dann kann über ein Publikationsverbot ein Staat natürlich auch eine Debatte steuern. Nehmen wir das Beispiel von vorher, sieht der Staat okay, da gibt's zwei, drei Akteure, die wollen einen organisierten, aber radikal revolutionären, anschlussfähigen Weg gehen. Und dann haben wir andere Akteure, die wollen eher kooperieren, die wollen eher sich eingliedern in das System, die sind nicht so radikal, die stellen keine Systemfrage. Und dann haben wir eine dritte Fraktion, die sind vollkommen radikal, die wollen auf die Barrikaden gehen, die wollen Revolution, die treten für Militanz ein. Nun, wenn wir genau die erstgenannte Gruppe ausschalten, jene Leute, die organisiert, strategisch und planmäßig vorgehen, und alle anderen, dazu vielleicht auch ein paar Leute, die komplett over the top sind, ein paar Leute, die nur abstrakte, esoterische Fragen wälzen, wenn wir die aber bestehen lassen, dann proportional deren Reichweite und Einfluss erhöhen, bringen wir die Opposition insgesamt in eine Schieflage. Und ich weiß, was ihr durchdringt. Nein, ich möchte das wirklich nicht behaupten. Ich will nicht behaupten, dass da Akteure wie Fuentes, Tommy Robinson, meine Persönlichkeit und Alex Jones, das sind so die Beispielfälle, die ich mal bringe aus anderen Sprachräumen, gezielt ausgeschalten wurden, weil wir so gefährlich waren und weil das System wusste, dass sie dann die Opposition entscheidend schwächen werden. Ich unterstelle jetzt gar nicht so starke Überlegungen und ich nehme mich auch nicht so wichtig und ich glaube, dass ich auch sehr viel mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit, auf Englisch würde man sagen Exposure, zusammenhängt und für den Vorteil einer Phase der maximalen Öffentlichkeitswirksamkeit hat man halt auch meistens den Nachteil der Sperre. Leute wie Schattenmacher oder Keith Woods, die das auf einer rein theoretisch abstrakten Ebene angehen, haben nicht dieselbe Sperrgefahr, dafür hatten sie aber auch nie dieselbe Öffentlichkeitswirksamkeit. Also es ist auch ein guter und ein schlechter Tropfen und zwei Seiten einer Medaille, die man sich selber gewählt hat. Das möchte ich auch nochmal klar betonen. Ich will die Prinzipien, die ich hier beschrieben habe, ich will nicht behaupten, dass die in meinem Fall tatsächlich zum Einsatz kamen. Kann man aber auch anders sehen. Ich überlasse das Urteil euch hier selbst. Ich will nur beschreiben, wie über ein selektives Publikationsverbot ein repressives System die Opposition auch zurechtstutzen kann, wie ein Gärtner einen Strauch. Insbesondere weil, indem man Einzelne ausschaltet, proportional andere dann stärker werden, wenn sie weiterhin die Plattform nutzen oder dem Beispiel, ich finde es ein sehr gutes Beispiel, weiterhin Flugschriften verbreiten, Zeitungen veröffentlichen, öffentliche Reden halten dürfen in einer anderen Phase der technologischen Entwicklung. Was nun dazu kommt, ist natürlich auch, wenn man jetzt mit dem Publikationsverbot belegt, nach wie vor Bücher schreiben darf, Reden halten darf, Flugblätter verbreiten darf, Parteien gründen darf, kann ich alles machen, ja. Aber indem das digitale Medium, die Plattform, auch entscheidend geworden ist, primär für solche sekundäre Formen der Kommunikation, Bücher, Magazine, Zeitschriften, Demos, Veranstaltungen, ist man auch hier letztlich mit einem digitalen Publikationsverbot belegt. Denn nehmen wir mal das Beispiel, es gibt jetzt zwei linke Bewegungen, die beide relativ ähnlich sind. Die einen sind halt Leninisten, die anderen Trotzkisten. Beide haben eine kleine Partei, beide haben eine kleine Parteizeitung. Beide machen regelmäßig Aktionen, Kundgebungen, Demos, haben ihre Unterstützer, ihre Influencer. Aber die eine Gruppe, sagen wir die leninistische, ist mit einem derartigen digitalen Publikationsverbot, also einem Deplatforming, belegt. Welche Gruppe wird sich natürlich langfristig durchsetzen? Logischerweise die andere, die trotzkistische Gruppe, weil sie ihre Veranstaltungen, ihre Partei besser bewerben kann. Man lässt zwar auch der leninistischen Gruppe die Freiheit, all das zu tun, man nimmt ihr aber die Mitwirkungsmöglichkeit, die Publikationsmöglichkeit, all diese Dinge entsprechend zu bewerben. Ein Effekt, den ich mehrfach beschrieben habe. Kurz, mir war klar, auch von Anfang an, belegt mit diesem digitalen Publikationsverbot kann ich nicht mehr die Rolle und Funktion erfüllen, die ich vorher auch bewusst eingenommen habe, nämlich die einer gewissen Rotpillenfabrik, ja, also einer Redpill-Maschinerie. Mein Versuch war tatsächlich, über eine Zerstörung dieser emotionalen Barriere, dieser peinlichen, klischeehaften Dämonisierung, Leute zu erreichen, die wir noch nicht erreicht haben. Ich wollte also niemals Preaching to the Choir zu den bereits Konvertierten und Überzeugten sprechen, sondern die noch nicht Überzeugten ansprechen. Und konnte das auch, als ich noch kein Publikationsverbot hatte, mit einem gewissen Erfolg auf Plattformen tun. Mir war klar, mit diesem Publikationsverbot geht das nicht mehr, mitunter vielleicht auch ein Grund dafür. Und aus diesem Grund veränderte sich mein Fokus auch in den letzten 2-3 Jahren, wo das gewirkt hat, auf innerrechte Bereiche. Mir war klar, die Leute, die mir auf Telegram folgen, die Leute, die meine Audioanalysen anhören, wie diese hier, sind in der Regel Leute, die bereits überzeugt sind. Hin und wieder verirrt sich vielleicht ein Normie, also ein Neuling, auf diese Plattform, ausgelöst durch Presseberichterstattung, aber dieser Strom und diese Rate ist viel zu gering, als dass ich mich gezielt an die richten könnte. Das ist nun mal so und es wäre sehr absurd, eine Akt der Realitätsverweigerung, wenn ich weitermachen würde quasi wie bisher. Aus dem Grund habe ich versucht, meine Inhalte und die Dinge, die ich mache, obwohl ich immer wieder auch versuche, einsteigerfreundliche Sachen zu machen zur Verbreitung, der zu gestalten, dass sie vor allem auch bereits Überzeugten, bereits geschulten und bereits weltanschaulich fundierten Rechten einen Mehrwert bieten. Kurz, ich ging vor allem in die Frage der Analyse, in die Frage, wie können wir, wenn wir bereits überzeugte Rechte sind, unser Lager verbessern, wie können wir verstehen, wie man Macht gewinnt, Mechanismen im Mainstream verstehen, wie entwickeln wir uns, unser Lager als Rechte weiter. Das ist auch mit ein Grund, warum in vielen Bereichen jetzt das, was ich hier mache, in Detailfragen, in tiefen Fragen geht, weil es logischerweise auch nur mal eine gewisse Elite kommt von Auslese, eine elitäre Gruppe erreichen kann. Das nur angedeutet. Aber, und jetzt kommt's, ich finde es wirklich bemerkenswert und jetzt kommt ein bisschen mit sanfter Bitterkeit gemischte Anklage an denjenigen, die nicht von einem Publikationsverbot belegt sind, die den unglaublichen Luxus haben. Es ist ein gigantischer Luxus. Die Leute haben keine Ahnung, was für ein Luxus es ist, ja, was für eine, eine einzigartige Chance das ist, unter ihrem Namen mit ihrem Gesicht publizieren zu können. Die Leute, die im rechten patriotischen Lager diesen Luxus haben, nutzen ihn nicht oder kaum. Es gibt einige wichtige Ausnahmen, die ich hier kritisieren und nicht ansprechen möchte, aber es fehlen glasklar jene Leute, die eine identitäre, eine patriotische Haltung mit einer Kritik des Bevölkerungsaustauschs, einer Forderung nach Remigration und Deislamisierung, also heute radikal anstößige Thesen, verbinden mit einer anschlussfähigen, seriösen, sympathischen, vielleicht auch witzigen, leicht zu konsumierbaren Auftreten, die quasi leicht konsumierbare rote Pillen streuen im Bereich dieser öffentlichen Plattformen. Das fehlt total. Was es gibt, sind Leute, die hyperradikal, verstiegen, esoterisch irgendwie auf kleinen, obskuren Plattformen herumkrebsen, obwohl sie das gar nicht müssten, weil sie kein digitales Publikationsverbot haben. Und dann die Leute, die halt wirklich so öffentlich auftreten und in die Reichweite gehen, das machen, verbreiten zu einem Großteil, muss man leider sagen, Thesen und Begriffe und Ideen, die sich ein paar Schritte rechts der Mitte befinden und nicht provokant sind, das Overton-Fenster nicht verschieben, Begriffe wie ethnische Wahl, Bevölkerungsaustausch, Remigration kaum einbringen, das Bewusstsein damit kaum steigern. Wie gesagt, es gibt wichtige Ausnahmen und ich zähle auch die meisten Leute und Freunde, die ich kenne, jetzt von Miro über Schattenmacher, Vulgäre Analyse etc., Feroz Khan sowieso auch zur Ausnahme, die machen wirklich sehr gute Inhalte, aber es sind halt nicht genug und es sind nicht, es wird in keinster Weise meiner Meinung nach ausgekostet und ausgereizt, was es hier an Möglichkeiten gibt, wenn man nicht vom digitalen Publikationsverbot belegt ist. Insofern ein Aufruf an die Leute, die das unglaubliche Glück haben und diese Chance haben, in einer Phase, in der sie noch nicht zensiert sind, wirklich eine Masse zu erreichen. Nutzt das. Ihr müsst ja nicht gleich komplett radikal all in gehen. Es reicht, wenn ihr einen Kanal aufmacht und wenn ihr die Thesen, die Punkte, die Positionen, die Argumente, die eh schon seit 10, 12 Jahren vorgelegt wurden gegen den Bevölkerungsaustausch, für Remigration, auf eine anschlussfähige und sympathische Art und Weise wiederholt und erneut in eine gut konsumierbare Form bringt. Das kann maximale Reichweite erzielen und das ist auch notwendig, denn Leute wie ich können das nicht mehr tun, weil wir von diesen Plattformen ausgeschlossen sind. Darüber zu jammern hat keinen Sinn, bitter zu werden und es anderen zu neiden, die es nicht sind, ist vollkommen lächerlich und idiotisch. Es ist eine gezielte Strategie des Systems. Die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ist, wenn einer weggeschlagen und deplatformt ist, sofort den nächsten nachrücken zu lassen, der genau diese Rolle übernimmt. Hier ist meiner Meinung nach vor allem für den Bereich einer echten identitären Kritik am Bevölkerungsaustausch, einer echten identitären Forderung nach Remigration ein großes Aufhol- und Nachholpotenzial. Damit mal ein bisschen Frust und Kritik von der Seele geredet. Ich hoffe, es war nicht zu selbstbezüglich. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und insbesondere möchte ich all jenen, die diese Audioanalyse anhören, die auf Telegram mir folgen, die zahlreichen Sperren und Hindernisse, die Zensur euch in den Weg legt, Tag für Tag überwinden, denn ihr seid tatsächlich ein mündiges Publikum und ihr seid auch der Grund, warum ich meine journalistische und in der Konsequenz auch aktivistische Arbeit dennoch trotz des Publikationsverbotes fortsetzen konnte. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, und ich meine das jetzt nicht finanziell, auch dafür bin ich sehr dankbar, selbstverständlich, ich muss ja auch von was leben, sondern ich meine, wenn ihr sie metapolitisch unterstützen wollt, dann wäre ich sehr dankbar, wenn ihr meine Inhalte auch direkt in Privatnachrichten, in E-Mails an andere Leute weiterleitet. es kann keine virale Reichweite erzeugen, dessen bin ich mir bewusst, aber es ist die einzige Möglichkeit, die Schweigespirale und das digitale Publikationsverbot zu durchbrechen. Kurz, meine einzige Antwort auf die Zensur, das seid ihr.